Du, Stefan, sag mal, für die Patiententoilette, das Toilettenpapier.
Ja, dreilagig, ich weiß, dreilagig, ohne das macht das ja nicht.
Aber auch Recyclingpapier, das wäre schon nachhaltiger.
Ja,
das ich kaufe nur noch das Nachhaltige.
Ja, du hast ja vor allem eine ganze Palette gekauft, das müssen wir mal wegholen.
Das war im Angebot.
Ja, ist klar.
Wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon. Aber ist das auch nachhaltig?
Ja, wir könnten auch eine japanische Toilette, so ein Smart-WC.
Aber die müssen wir ja aus Japan erstmal hierher. Das
wieso,
ist ja
wie funktioniert die?
Naja, dann hast du kein Papier mehr, sondern so eine, das ist dann mit Wasser, spritzt dich sauber, föhnt dich ab und dann brauchst du nicht die Berge von Papier. Das wäre ja noch besser und noch nachhaltiger.
Da müssen wir ja Strom ins Klo da hinten hinlegen.
Ja, da muss ich mal gerade gucken. Ich habe hier den Was-ist-was-Band, die Toilette liegen. Alles zum stillen Örtchen hier von Tesla.
Meinst du, findest eine Alternative, die ein bisschen günstiger ist?
Ja, jetzt müssen wir mal hier gucken. Oder wir können ja apropos Nachhaltigkeit. Also wenn sich einer auskennt bei der Nachhaltigkeit, dann ist das ja die Katja Meininger-Meurer.
Ach, die Verlegerin von Tesla.
Die Verlegerin. Vielleicht fragen wir, komm, da ist ja alles beieinander. Die rufen wir mal an.
Dann hol ich gleich mal die Karteikarte raus.
Ist die auch nachhaltig?
Ja, hallo.
Hallo, hier ist der Stefan.
Und der Ralf aus der Genevo-Praxis.
Schön, dass wir dich am Telefon haben, weil wir haben ganz viele Fragen. Nämlich Nachhaltigkeit haben wir gerade überlegt. Und Nachhaltigkeit betrifft ja auch einen ganzen Verlag. Und du bist da ja schon Vorreiterin, weil du mit dem deutschen Nachhaltigkeitskodex dich eng befasst hast und ich glaube, das erste Reporting eines Verlags überhaupt gemacht hast dafür. Wie bist du darauf gekommen, beziehungsweise das überhaupt so anzugehen, so energisch?
Oh, ist eine gute Frage. Wir arbeiten ja als Kindersachbuchverlag schon seit vielen, vielen Jahrzehnten immer mit dem Blick auf die Kinder und auch mit dem Blick auf die Zukunft von Kindern. Und da ist es natürlich sehr naheliegend, wenn man heute in die Zukunft schaut, dass man sich mit den all diesen Themen Klimaveränderung, Klimawandel, was bedeutet das und wie können wir damit umgehen, natürlich beschäftigt. Das haben wir immer gemacht in den Inhalten, die wir Kinder vermitteln wollten und natürlich auch viel im Gespräch mit AutorInnen und UrheberInnen dazu. Und dann haben wir gesagt, na ja, aber wie stehen wir denn eigentlich? Was bedeutet das, was wir als Verlag tun eigentlich? Und dann haben wir angefangen, uns ganz intensiv damit zu beschäftigen.
Und was hatte das dann für Konsequenzen? Wie startet man denn so einen Prozess?
Ja gut, rückwirkend ist es natürlich nicht der eine Knopf, auf den man drückt, sondern das ist ja immer so eine Diskussion, in der man schwebt. Aber an einem gewissen Punkt, als wir angefangen hatten, intern zu diskutieren und nicht nur wir so als Führungsmenschen, auch die Mitarbeitenden selber, wir hatten auch immer schon so ein, das nannte sich, glaube ich, grünes Büro damals, eine Gruppe von Mitarbeitenden, die gesagt haben, wollen wir nicht dies machen, wollen wir nicht das machen oder hier ist eine Anregung von uns. Und irgendwann haben wir gesagt, lass uns richtig hinsetzen und mal strategisch damit beschäftigen. Und dann haben wir wirklich gesagt, jetzt gehen wir es mal strategisch an und haben uns sozusagen einmal von A bis Z durchdekliniert. Was würde das bedeuten? Wie wollen wir das aufhängen? Wie können wir das starten? Und dann haben wir daraus wirklich ein konkretes Projekt gestartet mit einer Projektgruppe und vielen Meilensteinen, die wir uns gesetzt haben.
Also das heißt, war so der eigentliche Start. Viele aus dem Verlag hast du mitgenommen, mitbeteiligt.
Ja, von vornherein, weil Nachhaltigkeit ist nicht die Frage einer Person, sondern von vielen Personen. Und wir wollen ja, dass wir alle Nachhaltigkeit denken und fühlen. Und deswegen haben wir damals die Mitarbeitenden mitgenommen, die ohnehin schon sich damit immer ein bisschen beschäftigt hatten oder die uns immer wieder angesprochen haben, haben aber überlegt, wen brauchen wir noch so, wer wäre wichtig, wer könnte sinnvoll sein, haben eine ganz agile Projektgruppe am Anfang zusammengestellt.
Und auf was muss man da so achten jetzt, also bei diesem Reporting, was wird da so alles abgefragt oder habt ihr euch das selbst zusammengestellt, ist es vorgegeben?
Nee, wir haben lange gesucht, also es gibt ja eine Pflicht zu berichten, die für einige große Unternehmen gilt oder viele dann inzwischen mit der neuen Regulatorik. Für uns gilt sie nicht. Wir wollten trotzdem aber ein Reporting wählen, das anschlussfähig an Berichtswesen ist, sollten wir mal in die Situation kommen und haben nach einem Standard gesucht, den wir benutzen können. Und so sind wir auf den deutschen Nachhaltigkeitskodex gekommen, der ein gutes Framework sowohl für die Berichtsfähigkeit als auch für die Berichtspflicht aus unserer Sicht gebildet hat. Und da ist alles wirklich vorgegeben, aber auch alles sicher abgedeckt, auf das man selber vielleicht gar nicht kommt. Das ist echt eine Riesenmenge an Daten, die man so zusammenbringt. und auch in strategischen Überlegungen natürlich. Nachhaltigkeit hat ja mehrere Säulen, nicht nur die Ökologie, sondern auch die Ökonomie und das Soziale. Und es hat uns sehr geholfen, uns daran entlang zu handeln. Also das war eigentlich das Wichtigste. Und du hast vorhin gesagt, dass wir der erste Verlag waren mit einem Bericht. Der erste Verlag waren wir nicht. Es gibt schon einige wenige, sehr wenige, ich glaube nur 2, 3 vor uns. Aber wir waren der erste Kinderbuchverlag, der es gemacht hat. Und sind auch sozusagen das jüngste Beispiel momentan. Und das hat uns geholfen, alles zusammenzutragen. Und das geht natürlich bei dem, worüber die meisten momentan sprechen, da geht es nicht los, sondern das ist eine Konsequenz von vielen Datensammeln, eben die CO2-Bilanzierung des Verlages für die Ökologie ganz wichtig als Ausgangspunkt, aber auch viele andere Überlegungen, wie gehen wir gut mit Mitarbeitenden um, was ist uns wichtig in unserer Verlagskultur, wie gehen wir mit allen unseren Urhebenden und Partnerinnen um, und wo setzen wir uns auch für die Gesellschaft ein, was uns ja extrem wichtig ist. Also das fließt alles da hinein und ist ein gutes Framework, aber es ist sehr, sehr viel Datensammelei sozusagen am Ende des Tages. Wenn man sie hat, kann man aber auch sehr gut damit arbeiten.
Mit sozialen Komponenten offenbar.
Mit sozialen Komponenten, genau.
Und ein Verlag arbeitet natürlich auch viel mit Dienstleistern, mit Menschen und Unternehmen außerhalb des eigenen Verlags zusammen.
Mit Druckereien zum Beispiel.
Ja, wie weit geht denn dieser Bericht oder dieser Anspruch an die Nachhaltigkeit auch auf diese Drittunternehmen oder diese externen über?
Also da gibt es mehrere Komponenten und die naheliegendste ist in diesem Fall die ökologische. Also wo sorgen wir als Verlag dafür, dass wir Rohstoffe verbrauchen, dass wir Emissionen erzeugen? Und da spielen natürlich Dritte, gerade die benannten Druckereien, Papierhersteller und alles, was wir so brauchen, Logistiker, spielen da eine große Rolle. Und mit denen haben wir auch gesprochen. Es ist ein wichtiger Baustein, diese Lieferanten mit einzubeziehen und gemeinsam einen Weg zu erarbeiten, weil da viel Hebel drin liegt. Das heißt, wir haben wirklich die ganze Kette beleuchtet. Andere Betrachtungsweise ist das Lieferkettengesetz, in dem wir uns alle bewegen, kommt so ein bisschen von der anderen Ecke. Also man kann es nicht ausschließen und wir wollten es auch nicht ausschließen. Und es sind auch nicht nur die, sag mal, Dienstleister, Lieferanten, sondern auch die Lieferanten auf der Seite von Unternehmen, mit denen wir in den Inhalten zusammenarbeiten. Ein Alfred-Wegener-Institut, ein deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, natürlich einzelne AutorInnen, also auch die haben ja alle Fragestellungen, Erwartungshaltung und sehr viel positiven Input, gerade die Institutionen, mit denen wir arbeiten.
Aber hat das dann nicht zur Folge, dass man, wenn man Ansprüche an diese Dienstleister anlegt, dann eventuell sich auch von welchen trennt?
Oder? In der Konsequenz kann das durchaus sein. Jetzt sind wir natürlich immer schon mit einem hohen Anspruch an uns, an Gesellschaft, an Umwelt, an Natur gegangen und auch unsere AutorInnen kommen alle daher. Aber in der Konsequenz diskutieren wir das durchaus an verschiedenen kleinen Stellen und im Einkauf haben wir uns aus diesem Grund auch von einigen schon getrennt.
Und was habt ihr bislang alles so verändert? Also man kann an vielen Rädchen drehen und vielleicht einige, wenn du mal nennst, an was ihr schon alles verändert habt in der Zwischenzeit.
Also es gibt viele kleine Komponenten, die aber sehr naheliegend und fühlbar sind im Haus, also die keine große Hebelwirkung haben, aber uns immer wieder im Alltag daran erinnern, dass wir das tun wollen. Wir konnten lange Zeit den Müll zum Beispiel, unseren eigenen im Verlag nicht trennen, weil wir so nah in Nürnberg an der Burg sind und es da bestimmte Regelungen gibt. Wir können den Müll jetzt trennen, wir haben einen Wasserspender und bestellen nicht mehr Wasser aus aller Welt sozusagen. Mhm. Und viele solche Dinge, Kopierpapier vermeiden wir so gut wie möglich. Wir haben Kopierer abgeschafft, weil wir sagen, es geht digital, haben also sehr viele digitale Prozesse eingeführt, auch für Verträge, die vorher im Papier waren. Also an vielen, vielen Stellen, die natürlich keine Riesenhebelwirkung im Sinne des Gesamten haben, aber für uns im Alltag ja uns immer wieder auch Freude machen, dass wir kleine Momente eben auch haben. Die großen Momente sind natürlich da, wo es vor allen Dingen um CO2-Einsparung geht. Und wir stellen jetzt gerade die Herbstproduktion, die in diesen Tagen anläuft, also ist ja so die spannende Phase in den Verlagen, jetzt gerade die Herbstproduktion, verwenden wir zum Beispiel für unsere Hauptproduktion ein Papier, das enorm viel CO2 einspart. Also die Produkte sind mindestens um 30% CO2 reduziert im Vergleich zu den Vorläuferprodukten. Oh, und wir setzen jetzt auch zum ersten Mal Recyclingpapier ein. Da haben wir eine Menge mit testen müssen. Ist gar nicht so einfach mit Recyclingpapier. so dass wir da auch auf unser Ziel kommen, jetzt in den nächsten 12 Monaten ungefähr 7% Recyclingpapier als Material einzusetzen. Also da liegen so die größeren Hebel drin, aber wir haben wunderbare Hebel gefunden, in toller Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Partnern. Und das bewirkt dann sehr viel.
Wahrscheinlich Logistik ist auch noch so ein Thema, wo man das ein oder andere vielleicht einsparen kann.
Ja, absolut. Aber der Hebel der Logistik wird überschätzt im Verhältnis zu Papier und Druckerei. Also die größten Emissionsausstoß haben wir als Branche. So haben wir es analysiert. Und ich glaube, das gilt für alle. Weil dort der Hebel so groß ist, einfach ist die Papierproduktion und die Frage, wo die Papiermühle steht und wo ich sie verdrucke und die Druckerei. Also da liegt am meisten Emissionen sozusagen, die ich einsparen kann. Logistik natürlich auch, aber es ist im Verhältnis ein viel, viel kleinerer Hebel. Aber auch da haben wir zum Beispiel eine Auslieferung, die schon auf dem Weg zur Klimaneutralität ist, obwohl ich den Begriff Klimaneutralität nicht so mag, aber eine Auslieferung, die sich auch sehr bemüht ist, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern.
Jetzt würde man sagen, also es steht in dem Berichtsband zum Nachhaltigkeitskodex, dass versucht wird, in Europa zu produzieren. Also auch da die langen Lieferwege von Druckereien beispielsweise in Asien zu vermeiden. Ist das nicht auch ein Kostenfaktor?
Ja und nein. Wir haben schon immer, also schon seit Jahrzehnten, fast ausschließlich in Europa produziert und mussten da gar nicht groß umstellen, ehrlicherweise. Und im Gespräch mit Lieferanten in Europa und im Gesamtpaket auch der Wartezeiten, der Disponierfähigkeit, die wir haben. Also wenn ich in Asien produziere, mache ich idealerweise sehr große Auflagen, die auch ein hohes Risiko und große Lagerflächen und so weiter beanspruchen. Also wir haben schon immer sehr kleinteilig disponiert und optimiert in den Auflagen. Und da ist Europa natürlich ohnehin stärker und im Gesamtpaket ist es für uns nicht so viel teurer, dass wir uns das nicht leisten können oder in die Bücher einfließen lassen können. Es hat so Licht und Schatten, aber für uns ist die Produktion in Europa aus vielerlei Hinsicht eben extrem wichtig. Man darf die Produktion in Asien aber auch nicht, was gerne passiert, verteufeln. Es gibt Produkte, die wirklich nur gut in Asien machbar sind, aus Gründen, wie Papier verarbeitet wird, also gerade im Kinderbuch, wo sehr viel Handarbeit in liebevolle Bücher gesteckt wird, die wir in Europa nur schwer abbilden können, gibt es dort auch viele gute Gründe, in Teilen in Asien zu drucken. Und wir haben auch bei den wenigen Produkten, die wir in Asien haben, gute Wege gefunden. Zum Beispiel nutzen wir ganz intensiv Eisenbahnlinien und nicht Schiffverkehr, um die Produkte nach hierher zu bringen.
Das war ja das Problem mit dem Schiff, mit der Schifffahrt, mit den, naja, nicht nur da, sondern auch, dass vieles aus Asien, die Container sozusagen festlagen und in den letzten Jahren problematisch als nicht weiterkamen.
Ja, der Stau im Suezkanal, also um mal einen Stau in Anführungsstrichen. Wir hatten es bei der Eisenbahn ehrlicherweise auch. Das ist ja ein Teil der alten Seidenroute und führt durch die Ukraine. Also wir haben auch manche Lieferungen sehr spät bekommen, weil Bombardement war. Also jeder Lieferweg hat so seine Tücke.
Jetzt geht das natürlich auch weiter. Also man kann nicht sagen, so, jetzt haben wir das Reporting gemacht und nun ist alles fein, sondern das ist ja ein ständiger Weiterentwicklungsprozess. Welche Schritte liegen noch vor euch?
Ja, wir haben uns ja Ziele gesetzt, kann man auch nachlesen im Bericht. Wir arbeiten auch gerade an der Überarbeitung des Berichtes, also ein Fortschrittsbericht, wo wir schon wieder neue Ziele haben, weil wir so viel in der Zwischenzeit schon wieder gelernt haben. Also der Bericht ist schön, wenn man ihn hat, aber damit ist er noch nicht nachhaltig. Die eigentliche Nachhaltigkeit kommt ja aus dem Tun. Also es ist ja kein, so, jetzt habe ich den Bericht und ich bin fertig. Das ist natürlich ein Marathon und wir haben ja im Moment auch die Strecke bis 2050 für uns geplant in CO2-Einsparungen und vielen anderen Maßnahmen. Das, was wir am intensivsten momentan, um die Ökologie positiv zu beeinflussen, weil da liegt natürlich, also wenn wir es mit der Ökologie nicht schaffen, schaffen wir auch alles andere nicht. Und das ist die Basis für die gesellschaftlichen Themen, für die Demokratie und alles andere, was uns wichtig ist, haben wir da die größten Ziele momentan. Und es ist in der Tat so, dass wir sehr stark im Moment mit Lieferanten in unseren Prozessen daran arbeiten, das Material, die Materialproduktion zu verbessern, dass wir möglichst wenig Emissionen erzeugen dabei. Das ist so der größte Hebel und sondieren da sehr stark im Bereich des Materials, der Druckereien. Wir testen zusammen mit Papierherstellern. Wir rechnen, wir sondieren. Das Thema Recyclingpapier ist wirklich Spannendes und auch gleichzeitig Schwieriges und vieles andere. Also da liegen sehr viele Ziele von uns. Wir haben aber auch eben uns Ziele gesetzt, wo wir alle dran arbeiten können. Das ist ja so ein Einkaufsthema und ein Thema unserer Spezialisten im Einkauf und der Herstellung. Wir haben aber auch natürlich das inhaltliche Ziel, dass wir sagen, wo finden wir die Themen für Kinder, wo wir sie, ohne sie zu langweilen, halt auch mitnehmen können in die Zukunft. Wo sind die Themen, wo wir anknüpfen können und es auch Kindern erklären können? Oder wie können wir es machen, ohne dass wir so mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwo auf sie zugehen? Wir wollen ja auch für die Gesellschaft vieles tun. Also unser großes Bestreben für Demokratie auf der einen Seite, das jetzt in diesem Jahr sehr stark hochgeschwappt ist, weil es natürlich viel Anlass dazu gab und wir ja auch im August mit einem Band Demokratie neu auf den Markt kommen, an dem wir alle sehr stark arbeiten, auch im Haus, auch an der Demokratiebewegung. Was können wir da für Kinder tun? Und eben auch in der Leseförderung. Also wir sind gerade dabei, Mitarbeitern Arbeitszeit freizustellen oder Mitarbeiter in der Arbeitszeit freizustellen, um sich in Leseförderungsprojekten zu engagieren. In Nürnberg gibt es ein sehr schönes Projekt mit Lesecoaches.
Ja, zum Thema Demokratie, da gab es ja auch eine Broschüre, die dann frei zugänglich war oder die als PDF und E-Book oder EPUB zur Verfügung gestellt wurde. Das ist ja auch nochmal ein besonderer Umgang mit einem gesellschaftlich relevanten Thema, dass man sagt, ja, einerseits könnte man sagen, es ist eine Art Teaser zu dem Was ist was Band, der dann kommt. Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem erstmal ein Schritt zu sagen, ist es ein Statement und es ist zu sagen, nee, das ist ein für uns so wichtiges Thema, damit verdienen wir gar kein Geld, obwohl dahinter Aufwand und Arbeitszeit und Gestaltung und was auch immer steckt. Was war denn da der Auslöser zu sagen, diese Broschüre einfach schon vorab zu machen und zur Verfügung zu stellen?
Das haben wir noch nie so gemacht. Also wir machen es ja oft so, dass wir so eine Art Leseproben, Auszüge, Verdichtung aus Büchern machen. Aber der Band war mal so gerade im Manuskriptstatus, erste Lektoratsphase. Auslöser war am Ende die Diskussion Anfang des Jahres, als diese unsägliche Wannsee-Konferenz publik wurde und wir uns halt und die Demonstrationen anfingen ja sehr schnell und wir uns gefragt haben, wie gehen Kinder damit um? Kinder heute werden ja von Nachrichten, und das ist ja auch okay so, nicht ferngehalten, aber sie müssen sich damit auseinandersetzen. Und wir haben im Umfeld des Verlags, so die Mütter und Väter haben uns gesagt, ah, die Kinder fragen uns. Aber so richtig können wir keine Antwort geben. Und es ist das eine, irgendwie in die Welt zu rufen, wir sind für Demokratie, aber das andere ist es, Kindern zu erklären. Dann überlegt, was können wir wirklich tun, was Eltern, Familien, Schule, Kindern hilft. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben das Manuskript ja schon im Haus. Lass uns doch versuchen, kriegen wir das hin, ganz zeitnah diese Broschüre zu machen. Und in der Zeit hat mir auch ein Autor von uns erzählt, er wäre mit seinem Sohn, der in der ersten Klasse ist, auf einer Demonstration gewesen. Also ein Autor, der ein Kinderbuchautor ist, von dem er meint, sowas ist einfach, seinem Kind zu erklären, der mir selber hinterher erzählte, boah, es hat mich echt überfordert, das meinem Sohn zu erklären. Das war echt schwierig. Ich habe überhaupt nicht vor Augen gehabt, wie viele Worte, Begriffe auf so einer Demo auch sind, wo wir als Familie hingehen, die ich meinem Kind gar nicht richtig erklären kann. Und das wollten wir tun, haben es ganz, ganz schnell geschafft, waren dann auch ehrlicherweise sehr positiv überrascht, also dass das natürlich eine Aufmerksamkeit erfährt. Damit haben wir gerechnet. Uns ging es auch gar nicht um das Buch. Wir haben anfangs noch nicht mal Werbung für das spätere Buch gemacht, sondern uns ging es wirklich um die Sache an der Stelle, dass wir jetzt, ich kriege es in Zahlen schon gar nicht mehr zusammen, uns fast der Server an den ersten Tagen zusammengebrochen ist, weil wir so viel Downloads hatten. Und wir produzieren so viel Broschüren, auch jetzt noch. Wir wollten einmal eine Auflage machen, aber wir sind jetzt in der zweiten, in der dritten Nachauflage sogar schon. Also wir gehen, glaube ich, an die 100.000 gedruckten Broschüren und haben so viel Kontaktpunkte, hunderttausende Downloads auch auf der Webseite. Das ist unglaublich.
Also das ist eine große Resonanz, gar keine Frage. Kostet aber auch den Verlag natürlich einiges, ne?
Ja, auf der anderen Seite ist es ein Thema, was sehr, sehr gut zu unserer Marke Was ist was passt. Das war ja ein Was ist was Produkt. Und ich finde, die Art und Weise, auf eine Marke aufmerksam zu machen, die ich sonst vielleicht in anderer Form über eine Form von Werbung machen würde. Also wir haben einen Großteil davon aus dem Werbebudget genommen, halt für sehr viel sinnvoller, als irgendwo eine, in Anführungsstrichen, manchmal schlichte Werbung zu schalten. Man muss aber auch sagen, und das ist ein Wahnsinnslob an alle um uns herum, alle Externen haben zum Selbstkostenpreis gearbeitet oder kostenlos. Das heißt, die Grafikerin hat mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis gearbeitet. Die Autorin hat auf jedes Honorar verzichtet, weil es ihr wichtig war als ihr Beitrag zur Demokratie. Vor ein paar Tagen ist im Übrigen der Podcast dazu erschienen. Sämtliche Sprecher und Autoren des Podcasts haben kostenlos gearbeitet. Also es war auch allen ein Anliegen, es hinzubekommen, sodass es uns dann auch leicht gemacht worden ist, das umzusetzen, auch finanziell.
Also ich hätte jetzt ja auch gesagt, das ist was, wo man vielleicht auch den Begriff der Nachhaltigkeit für so eine Art Werbemaßnahme einsetzen könnte. Ist jetzt ein bisschen platt, aber es ist ja mehr als einfach nur eine Anzeige zu schalten, die irgendjemand sieht oder auch nicht und dann ist sie weg, sondern diese Broschüre ist ja dann noch da, wie man so schön sagt, die zahlt ja auf die Marke ein.
Vielleicht ist das eine schöne Überleitung zur, zum völlig neuen Was ist was, im Herbst das Licht der Welt erblicken soll. Ihr habt auch noch ganz viel an vielen Rädchen gedreht, um sozusagen lesefreundlicher zu machen, also anders grafisch aufzubereiten. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen.
Ja, wir freuen uns sehr auf den Start, wobei der Start ist ja eigentlich da, aber wir schon sehr viel zeigen können und sehr viel darüber sprechen können. Die Bücher selber kommen ja dann im August. Wir haben uns sehr intensiv darüber Gedanken gemacht, was ist als Marke, was es uns bedeutet als Verlag, was es jedem Einzelnen bedeutet, was es Kindern von heute bedeutet. Wir haben auch eine Menge Marktforschung gemacht und haben uns aber auch damit beschäftigt, was das Thema Wissen für Kinder heute bedeutet. Und die jetzige Staffel an Was ist was Büchern, also mal der Klassiker, den alle vor Augen haben, der ist so ungefähr 12 Jahre alt. Das Konzept dahinter, natürlich nicht jedes Buch, aber das Konzept dahinter, und das war damals auch schon angepasst an die Kinder vom damaligen heute. Und wir haben jetzt aber festgestellt, dass heute, also auch innerhalb der letzten 12 Jahre, ist so viel passiert, wie Kinder Wissen erfahren und aufnehmen, dass wir dem nicht mehr gerecht werden auf der einen Seite. Das heißt, Kinder kommen ganz anders vorgebildet. Also es gibt so viele Kontaktpunkte, wo Kinder schon sehr jung sehr viel Wissen bekommen. Sag mal ich bin Jahrgang 69, also ich hatte die Bände der frühen 70er. Ich hatte außer Büchern, meine Eltern, meinem Umfeld, also in Bücherei, in der Bibliothek, die Schule, keine Chance, irgendwo Wissen aufzunehmen, außer wenn ich dann durfte, das durfte ich zu der Zeit, aber nicht Nachrichten im ersten oder zweiten Programm zu gucken. Heute kommen Kinder schon wirklich sehr klein überall mit Wissen in Kontakt und das, was sie schon an Vorwissen mitbringt. Das andere ist, dass wir inzwischen eine riesige Diskrepanz haben zwischen dem, was Kinder verstehen. Also Kinder sind sehr jung, sehr alt im Kopf. Das ist manchmal auch traurig, aber sie sind halt sehr vorgebildet, sehr erfahren, auch in dieser Welt sich zu bewegen. Auf der anderen Seite sinkt ihre Möglichkeit, Wissen zu erfassen per Buch. Also die Lesefähigkeit ist ja dramatisch gesunken und auch die Lesekompetenz. Und wir haben wirklich sehr lange, fast 2 Jahre daran gearbeitet, an den Inhalten, Kindern einen einfacheren Zugang zum Buch zu machen, ist aber in den Inhalten nicht einfacher zu machen. Also das heißt, eine große Inhaltstiefe zu behalten, Kinder aber magisch hineinzuziehen und verschiedenste Angebote zu machen, bis tiefe Wissen sich noch erlesen zu können. Das heißt, wir haben sehr viel Farbe reduziert, wir haben Bilder zugespitzt, wir haben große Bilder, verknüpfen sie aber nicht mehr mit Text. Wir haben eine barrierefreie Schrift gewählt und insgesamt ein sehr barrierefreies Konzept. Also da, so auf der technischen Ebene, sage ich mal, und von der Layout-Ebene, all unsere Erfahrungen aus der Leseforschung auch eingebracht und aus der Marktforschung mit Kindern. Und auf der Inhaltsebene, hochanspruchsvoll für die Autoren, trotzdem die tiefen Inhalte hineinzubringen, das Einsteigen in die Welt, das ganz nah dran sein, das Faszinierende, die skurrilen Dinge kommen natürlich alle weiterhin vor. Das heißt, wir haben den Markenkern weiterentwickelt und eben auch diese Haltungsthemen, die uns wichtig sind, weil Kinder erleben heute weniger Selbstwirksamkeit und wir müssen ihnen helfen, Haltung zu beziehen. Und deswegen können wir auch nicht mehr so neutral sein wie vielleicht in den ersten Jahren von Was ist was. Also ganz, ganz viel kleine Hebel in der Tank.
Also für mich klingt das noch so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn man sagt, auf der einen Seite ist die Lesefähigkeit oder die Fähigkeit, Texte zu erfassen, gesunken. Auf der anderen Seite ist durch die Vorbildung aber die Tiefe größer, wie man das zusammenbringen kann. Wahrscheinlich muss man es einfach gucken und sehen und lesen und aber erstmal ist es.
Genau, unbedingt. Aber was wir wissen ist, dass wir mit vielen Kindern in der Marktforschung umgegangen sind und es scheint uns gelungen zu sein, weil die Kinder gut damit umgehen können und haben auch so gegen, also die alten Fassungen zwischenfassen, die neuen Fassungen haben wir lesen lassen. Es passiert. Es geht durch sehr viel Leseeinstiege, es geht durch gutes Aufräumen, es geht durch extrem viel gute Infografiken. Also ich muss nicht beschreiben, was ich auf einer Infografik sehe, wie groß ist ein Menschenverhältnis zum Wal, kann ich über eine Infografik wunderbar aufnehmen. Ich muss darauf keinen Text in Anführungszeichen verschwenden. Also es gibt ganz viele Tricks und Kniffe, in dem Layout sozusagen beiden Seiten gerecht zu werden. Aber es stimmt, da stimme ich dir zu, man muss es sehen und es ist richtig toll geworden.
Da sind wir schon richtig gespannt. Und was auffällt, ist auch schon seit einiger Zeit, dass ihr sozusagen jenseits der klassischen Themen neue Themenfelder besetzt. Also ich sag mal, die klassischen, das sind so von den Dinosauriern, Religionen, das Mittelalter oder die Feuerwehr und Roboter. Und
also ich kann mich ja daran erinnern, aber ich glaube, das ist eine fehlgeleitete Erinnerung. Ich dachte, ich hatte früher mal ein Was-ist-was-Band zum Thema Termiten, aber ich befürchte, das gab es gar nicht. Gab's denn
Ameisen
mal?
Und Termiten.
Ameisen und Termiten,
ja.
Ah, dann waren es die Ameisen, die mir doch gefehlt haben. Ich dachte, ein Band nur mit Termiten, das kann ja irgendwie nicht sein. So viel geben die doch gar nicht her.
Ja, und jetzt habt ihr aber neue sozusagen, also wo ihr ganz neue Themen besetzt. Die Christine Paxmann zum Beispiel mit Mode, wo man sagt, oh, das ist aber schon ein Ausreißer. Oder jetzt haben wir vor uns die Toilette. Alles zum stillen Örtchen gerade, wo einerseits amüsant, andererseits hochinformativ ganz vieles geboten wird dazu.
Also Kulturgeschichte ist jetzt auch ein Thema, neben dem klassischen Wissen über Dinge, Wesen.
Wie ist denn die Toilette? Alle sagen, ach nee, das gibt's doch nicht, ein Band zur Toilette. Wie ist denn der angekommen? Also Band 147, du wirst wahrscheinlich schon was über Verkaufszahlen sagen können, ob er angekommen ist oder nicht angekommen ist.
Ob es ein Griff ins Klo war oder nicht.
Nein, es war kein Griff ins Klo. Im Gegenteil, wobei ich weiß gar nicht, was das Gegenteil vom Griff ins Klo Bild, sozusagen als Bild ist. Er kommt wunderbar an, er verkauft sich extrem gut. Die Kinder lieben es, die Eltern lieben es und eigentlich, klar, der erste Moment und auch wir hatten im ersten Moment so dieses, ups, passt das zu uns und überhaupt, aber wenn man einen kleinen Moment weiterdenkt, passt es der Band super gut zu was es war, weil du hast das schon ganz gut beschrieben. Es ist eine Kulturgeschichte, da sind so viele Themen drin, an die wir anknüpfen können, auch so niedrigschwellig, ohne immer so mit dem erhobenen Zeigefinger, was hinter dem Thema alles steckt, ist unglaublich und das betrifft jeden von uns. Also eigentlich ist es so die beste Mischung, was ist was schlechthin, die wir immer erreichen wollen.
Und ursprünglich war es ein Scherz,
Natur, Nachhaltigkeit. Genau, die Entstehungsgeschichte ist total nett bei uns,
nämlich?
Weil vor ziemlich genau einem Jahr, also im März letzten Jahres, kam die Social-Media-Abteilung von uns auf mich zu sagen, Frau Meinecke-Meurer, wir hätten da so einen April-Scherz vor. Und wenn schon jemand so mit der Frage kommt, dann denke ich immer so, ups, das heißt, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Weil wir würden gerne so tun, als wäre gerade der Band, ich glaube, damals hieß es das Klo. Erscheinen und hatten den Cover gemacht, das Klo, was das war, und wollten als April, was heißt wollten, wir haben es dann auch gemacht, weil ich fand es echt witzig und was soll passieren, ist doch eine witzige Idee und eine coole Idee.
Dann wollten es alle bestellen.
Haben jetzt gepostet, es kam das Klo und es war ein Samstag, der 1. April, also es war ein Wochenende und in der Tat kamen Bestellungen an. Also und gar nicht so wenig und auch in dem, die es verstanden haben, dass das ein Witz war, haben ganz viele gepostet, würde ich sofort kaufen, das braucht die Welt, das fehlt total. Also wir haben so viel Bestätigung bekommen, dass wir dann im Lektorat mal überlegt haben, was können wir daraus machen, ob wir genug sinnvolles Material zusammenbekommen. Wir haben Material für 3 Bände inzwischen, weil es wirklich ein Thema ist, wo man über so viele Themen sprechen kann und die so spannend sind einerseits, anders ist total witzig. Also wir gehen ja wirklich durch die Natur, Tiere, Menschen, Hygiene, Gesundheit, Technik und Forschung.
Auch Nachhaltigkeit ist auch drin.
Nachhaltig, ganz wichtig. Ich weiß ja nicht, ob ihr in der Kinderbuchpraxis schon mal euer Klopapierverbrauch berechnet habt.
Wir haben darüber gesprochen, dass wir in der Kinderbuchpraxis neue Toiletten nachdenken müssen wegen der so viel Papier verbrauchenden Patientinnen und Patienten. Nein.
Ja, also im Durchschnitt verbraucht ja jeder von uns im Jahr 134 Rollen. Also ist schon ganz schön viel.
134 Rollen? Also
134 Rollen verbrauchen wir in Deutschland im Durchschnitt.
Das heißt, alle 3 Tage eine Rolle.
Ui, also 12 irgendwas Kilogramm sind es. Und da gibt es ja auch tolles neues Klopapier, das aus alten Kartonagen recycelt wird oder aus Bambuspapier. Also wirklich spannende Sachen, auch so in die Zukunft gerichtet, Nachhaltigkeit. Viel Fantasie auch für die Zukunft, das ist uns ja immer wichtig. Ach, so ein Klo auf der ISS, wie das funktioniert. Und das echt wichtige Thema für Kinder. Und wir sind jetzt wirklich mit dem Band Mitte Juni sogar auf dem ersten bundesdeutschen Schultoilettengipfel. Schultoiletten sind ein echt krasses Thema.
Oh ja.
Das betrifft echt jedes Kind und Eltern gleich mit. Eine solch bunte Mischung, wo wir sagen, das genau ist eigentlich was ist was. Da kommt alles drin vor, tiefe Forschung bis hin zu skurrilen, witzigen Facts, die jedem Spaß machen, groß und klein.
Wir haben jetzt ganz viel gelernt auch wieder,
ja.
Ganz viel mitgenommen. Jetzt war eine kleine Tour de l'horizon sozusagen, quer von der Nachhaltigkeit und dem deutschen Nachhaltigkeitskodex Reporting.
Aber ist das nicht auch ein Titel? Was ist was? Nachhaltigkeit?
Ich glaube, dass das für Kinder zu abstrakt ist. Also ich frage mich halt immer, oder das ist so meine Lieblingsfrage an die Lektorate, würde das ein Kind als oberstes auf den Wunschzettel schreiben? Oh. Da würde ich sagen, nein. Nee. So wie ich neulich mal gefragt worden bin, ob wir das Buchhaltung machen wollen, wo ich auch dachte, so ich glaube, Buchhaltung. So nicht. aber die Einzelthemen der Nachhaltigkeit, die verpacken wir natürlich.
Also
wir grüne Energie oder nachwachsende Rohstoffe oder da, wo es so mehr Lebenswirklichkeit für Kinder hat. Ja. Insofern schon, aber dann mit einem anderen Titel würde ich es machen oder mit einem anderen draufhängen.
Naja, dann sind wir gespannt.
Ja, und wir wünschen Fortune natürlich beim Neustart, sage ich jetzt mal, der Was ist was-Reihe dann. Ab August.
Bei der
Weiterentwicklung, genau.
Ja.
Über das wir jetzt schon einiges erfahren haben. Dann ganz vielen Dank, Katja, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein in der Kinderbuchpraxis.
Wir denken hier mal über unsere Toilette nach.
Oh ja.
Ja.
Nehmen Anregungen auf.
Ihr seid natürlich herzlich eingeladen auf die Buchmesse in Frankfurt, wo ihr natürlich dann das neue Was ist was vollumfänglich anschauen könnt.
Das werden wir tun. Versprochen.
Ja. Vielen Dank.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.